Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Lieber Willi, was hat dich heute vor 40 Jahren denn beschäftigt?
Vor 40 Jahren, Moment, das muss ich zurückrechnen.
1985. So Ende Mai, Anfang Juni 1985.
Wenn ich das wüsste. Gute Frage. Müsste ich jetzt zurückschauen, leider noch nicht digitalisiert, das Pressearchiv, sonst könnte ich nachschauen, worüber ich damals geschrieben habe. So ad hoc könnte ich es nicht sagen.
Vielleicht war es ja dieser folgende Rhythmus, der dich beschäftigt hat.
Das kann sein, dass mich das damals beschäftigt hat. Also wenn du das jetzt so einspielst, heißt das, dass das 1985 veröffentlicht worden ist.
Ja? Genau, Falco, Rock Me Amadeus ist vor 40 Jahren erschienen und es hat am 1. Juni 1985 Platz 1 der österreichischen Charts erreicht. Im Jahr drauf war es auch 3 Wochen lang auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts. Und das ist bis heute der einzige deutschsprachige Song, der das geschafft hat, diese Platzierung. Also zum Beispiel Nena 99 Luftballons hat Platz 2 erreicht, aber Falco Amadeus hat Platz 1 erreicht in Amerika.
Eben,
3 Wochen lang war das an der Spitze. Mhm. Und also man kann sagen, vor 40 Jahren hat dieses Lied auch unser Land gerockt.
Ja, na klar. Na, oh gut, an dem ist man als Klassikkritiker natürlich nicht vorbeigekommen. Rock me Amadeus. Also das hat man irgendwie mitgekriegt.
Ja. Hat dich das damals beschäftigt, dass da ein Popsong über Mozart rauskommt?
Nein, das hat mich auch nicht sonderlich gewundert. Das fand ich toll und natürlich hat man mitgekriegt, dass der sogar die amerikanischen Hitparaden gestürmt hat. Und ich habe mir gedacht, damals wunderbar, das wäre eigentlich eine Glosse gewesen, eine wunderbare Glosse. Womit sonst als mit Amadeus soll er denn die amerikanischen Hitparaden stürmen?
Wir haben nur ein mögliches österreichisches musikalisches Exportprodukt und das ist Mozart und in irgendeiner Form muss es Mozart sein.
Johann Strauss kennt ja schon niemand, haben wir alles besprochen. Es ist immer Mozart. Möglicherweise habe ich damals sogar eine Glosse geschrieben, das weiß ich nicht mehr.
Also das werden wir nachher gleich im Archiv versuchen auszuheben. Bis dahin wollen wir uns mit Rock Me Amadeus beschäftigen und was wir heute machen, ist eine Art Analyse, aber auch eine Art Faktencheck. Denn in diesem Lied geht's um Mozart. Das ist ja in gewissermaßen auch ein Versuch, seine Biografie in verzerrter Form zu rappen. Mhm. Und das wollen wir uns genau anschauen. Wie viel von diesem Text entspricht denn eigentlich der Wahrheit?
Ja, die Biografie oder jedenfalls das Phänomen Mozart, nicht?
Ja, absolut. Klingelt irgendwas bei dir? Ist Mozart drin, wo Amadeus draufsteht?
Glaube ich nicht. Nein, also ich kann mich nicht erinnern, in diesem Lied irgendetwas von Mozart entdeckt zu haben, außer die Tatsache, dass Mozart es ähnlich gut verstanden hat, Stücke zu beginnen und die Leute gleich reinzuziehen. Da gibt es bei ihm viele Beispiele. Ja.
Und das schafft dieses Lied auf jeden Fall auch. Es handelt sich hier um ein Stück in A-Moll. Ja, wenn wir es musikalisch kurz betrachten wollen, da ist Neue Deutsche Welle drinnen, da ist Synth-Pop drinnen. Also man hört ganz klar den Synthesizer, die klare, starke Basslinie. Das ist ein 80er-Jahres-Sound. Par excellence.
Ja. Und wenn es um A-Moll geht, kann ich schon mit Mozart kontern und sagen, der konnte das auch rocken in A-Moll.
Ja, Das rockt auch, gell?
Eben, ja.
Kannst du sagen, was das ist?
Das ist das Alla Turca aus einer Klaviersonate von Mozart. Wird auch immer so wie große Arien aus Opern, wird immer herausgelöst und als solches als Alla Turca gespielt, ist aber eigentlich Teil einer dreisätzigen Klaviersonate. Aber das ist das Schicksal. Wenn man einen Schlager komponiert, dann hat man einen Schlager komponiert.
Der entwickelt dann ein Eigenleben, so wie auch Rock Me Amadeus. Irgendwie auch lustig, dass Amadeus mit A-Moll beginnt. Vielleicht ist das ja nicht ganz zufällig. Auf jeden Fall geschrieben wurde dieses Lied gar nicht von Falco alleine, sondern von einem niederländischen Autoren- und Produzentenduo, die Brüder Rob und Ferdi Bolland. Und die Sache war nämlich die, Falco war damals schon ein Star. Der Kommissar war heraus, ein internationaler Erfolg. Er hatte auch schon das Album Junge Römer rausgebracht, das allerdings unter den Erwartungen blieb. Und Falco befand sich in so einer Art Karrieretief. Mhm. Er musste seinen Plattenvertrag erfüllen, sein drittes Album hinlegen. Und er war selber gar nicht so begeistert von weder dem Song Rock Me Amadeus noch von der Zusammenarbeit mit diesen Niederländern, weil er wollte das Wiener Weltkarriere machen und da dann mit dem größten Sohn Salzburgs assoziiert zu werden, war ihm gar nicht so recht.
Wirklich?
Ja, das liest man auf jeden Fall. Das ist überliefert. Und es ist auch überliefert, dass auf dem ersten Take der Aufnahme angeblich zu hören ist, ich singe diesen Titel nur unter größtem Widerstand und auf Druck meines Managements.
Das hätte ich gern, das haben wir nicht wahrscheinlich, nicht? Diese Take.
Er hatte aber tatsächlich keine Wahl, weil er war in manchen Medien auch schon als One-Hit-Wonder abgeschrieben und um seine Weltkarriere anzustoßen, hat er sich dann arrangiert, hat mitgemacht, nicht nur das, er hat sich auch eingebracht und hat dann doch Gefallen an diesem Lied gefunden und er hat eine typische deutsch-englische Mischung reingebracht in seinen Falco-Sprechgesang und da hören wir jetzt gleich mal weiter. Mhm.
Ein Punker unterrichtet in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus.
Jetzt kommen wir zum Faktencheck-Teil. War er ein Punker? War Mozart ein Punker in der großen Stadt?
Naja, das kommt drauf an, ob man sich einen Rokoko-Punker vorstellen kann.
Gut, klar, dass er jetzt kein Punker im Sinne der Sex Pistols war, aber ja. War er rebellisch? Hat er sich mit Autoritäten angelegt? Hat er das Establishment in irgendeiner Form herausgefordert?
Na, da müssen wir warten, bis Beethoven auf den Plan tritt, der wirklich rebellisch war auf seine Art und Weise und auch im Blickfeld des Geheimdienstes gestanden ist, des Kaiserlichen. Aber abgesehen davon, Mozart war durchaus rebellisch, vor allem privat und hat sich auch nichts gefallen lassen. Aber nach außen hin hat er natürlich immer geschaut, dass er und seine Kunst gut ankommen. Das war ihm wichtig.
Also ein angepasster Punker.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber angepasst war er eigentlich gar nicht, weil er hat immer Dinge geliefert, die die Leute nicht erwartet haben.
Zum Beispiel?
Mit seiner Musik. Also er hat prinzipiell anders als die anderen. Er hat die klassischen Formen bedient und verbessert, indem er gesagt hat, das kann man auch so machen, das kann man auch so machen. Und er hatte die Technik, auch Anfänge zu schreiben, die singulär waren und die sofort die Leute reingezogen haben. Und er wusste, wenn er gegen den Stachel löckt, dann geht das noch viel besser, als wenn er das macht, was sowieso alle erwarten, wenn jetzt eine neue Symphonie oder ein neues Klavierkonzert geschrieben ist. Und nichts beweist das besser als ein Brief, den er aus Paris, an sich eine unglückliche Phase in seinem Leben, aber doch an den Papa schreibt, die Pariser Symphonie, wie er ganz bewusst das macht, was das Publikum nicht erwartet hat, zum Beispiel ein Finalsatz, hat in Paris dem damaligen Geschmack entsprechend laut mit dem Thema begonnen. Was hat Mozart gemacht? Er hat leise begonnen und erst ganz langsam das Thema eingeführt. Das Publikum dort Und da schreibt er ganz stolz, hat sofort darauf reagiert. Die haben gezischt und gesagt, was ist denn das? Und wie dann das Forte gekommen ist, haben sie hinein applaudiert in die Musik. Heute alles ganz unmöglich. Im Popbereich geht es natürlich noch immer. Wenn irgendein Schlager kommt, dann jubeln die Leute. Nicht? Da wird direkt reagiert, spontan reagiert. Mhm. War damals bei Mozart ganz genauso. Also insofern war er ein Punker, okay, wenn man will.
Natürlich. Also sozusagen formal war er experimentierfreudig und hat das Althergebrachte auch mal neu gedacht. Mhm. Aber gegen Autoritäten sich aufzulehnen, hätte er das gewagt?
Soweit er konnte, hat er auch das gemacht. Ja? Also er hat ja so ein Bewusstsein, das hat ihm der Papa schon eingeimpft, der ja sehr geschäftstüchtig gewesen ist, dass er schon schauen muss, dass er da reinkommt. Und ich meine, er hat ihn als Teenager in Mailand die Eröffnung, die Saisoneröffnungsoper komponiert gegen den heftigen Widerstand der dort etablierten, viel älteren Komponisten. Ich meine, er hat nun mal den Auftrag bekommen, aber die haben natürlich versucht, das zu torpedieren. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Also er war schon sehr bewusst, auch widerständig, wenn es sein musste. Gar keine Frage.
Mhm. Dann geht's ja weiter mit der Zeile, er hatte Schulden, denn er trank, doch ihn liebten alle Frauen. Dass Mozart verschuldet war, darüber haben wir, glaube ich, auch schon einmal gesprochen. Mhm. War's, weil er trank?
Definitiv nicht.
Nein,
das hat er andere. Er war schwerst verschuldet, immer wieder, aber das ist ein bisschen umständlicher zu erklären. Mozart war ein Großverdiener. Das darf man nie vergessen, wenn man über ihn spricht. Ich habe mir da herausgeschrieben, was er so in Zeiten eingenommen hat.
Achso, so sein Jahresbrutto.
Ja, sein Jahresbrutto, genau. Schauen wir mal. In seinem berühmten letzten Lebensjahr, 1791, wo es ihm angeblich so wahnsinnig schlecht gegangen ist und wo er wirklich einen Bettelbrief nach dem anderen an einen Bruder Buchberg aus seiner Freimaurerloge geschrieben hat und immer wieder hohe Summen erbettelt hat, hat er immerhin 5.800 Gulden eingenommen. Das ist eine Kaufkraft von 150.000 Euro. Mhm. Im selben Jahr schreibt er an den Buchberg, wenn Sie, bester Freund und Bruder, mich verlassen, so bin ich samt meiner armen, kranken Frau und Kind verloren.
Also, wie das kann klingt jemand, sehr dramatisch für so, 100, eine, ja, für so 100, ein Einkommen.
Für 150.000 Euro im Jahr kommt man in der Regel relativ gut durch. Ne?
So mehr als gut,
also, ich meine, das ist schon unglaublich. Nein, was es war, das Trinken allein war es nicht. Das hätte er billiger haben können, die Räusche. Also das war es zweifellos nicht. Es war wahrscheinlich das Spiel. Er war, das ist überliefert, ein begeisterter Billardspieler und begeistert und nicht sehr gut. Er hat es einfach gern gemacht. Ja. Und wenn ein Billardkönner nach Wien gekommen ist, dann war er jedenfalls spätestens am zweiten Abend bei Mozarts eingeladen. Und da ist natürlich auch um Geld gespielt worden, gar keine Frage. Aber vor allem das Pharo-Spiel war natürlich. Das Pharo-Spiel.
Ja, was das ist das für ein Spiel?
Also das war ein Poker der damaligen Zeit, das bis in die höchsten Kreise gespielt worden ist. Und da wird vermutet, dass in diese, nicht die höchsten Kreise, ist er wohl nicht reingekommen, aber höhere Kreise mit Baronen und Grafen, da konnte er schon, also er war ja berühmt, da konnte er schon teilnehmen. Und ich meine, dazu muss man immer sagen, Spielschulden waren Ehrenschulden, die mussten sofort beglichen werden. Das heißt, er hat möglicherweise wirklich hohe Summen verspielt, aber andererseits hat er dann 150.000 Euro insgesamt eingenommen. Das heißt, es wird in der Mozart-Literatur eines immer falsch dargestellt, dass er vollkommen verarmt gestorben wäre und dem Buchberg tausende Gulden geschuldet hätte. Das stimmt so sicher nicht, weil der Buchberg hätte ihm nicht immer wieder 200, 150, 300 Gulden geliehen, wenn er die nicht irgendwie auch wieder zurückgezahlt hätte zwischendurch. Aber außer diesen Pfandbriefen ist ja nichts erhalten. Also wir haben ja keine Bestätigung vom Buchberg, dass er jetzt die 300 Gulden zurückgehalten hätte.
Okay, also er war nicht arm, er hat nur sehr gewagt budgetiert.
Nennen wir es mal. Fantasievoll und gewagt, ja.
Ihn liebten alle Frauen, singt Falco. Welche Frauen liebten ihn denn außer vielleicht seiner Frau Constanze Weber?
Da fürchte ich, das ist eine Romantisierung. Er wäre sehr gern von vielen Frauen geliebt worden wahrscheinlich. Er war keine sehr ansehnliche Erscheinung. Ein eher kleiner Mann, ein pockennarbiger. Also das war sicher nicht so, dass er der Schwarm aller Frauen gewesen ist. Es gab ein Verhältnis mit einem anderen Bruder aus einer Freimaurerloge, das weiß man, das hat auch zu heftigen Verwerfungen geführt. Aber am Ende des Tages, also das mit dem Frauenhelden, er war eher unglücklich verliebt immer. Weil du sagst, ja, die Konstanze, ja, die hat er schon auch geliebt und vor allem das war ein, und er war ja also ein Schweinigel, wenn es darum gegangen ist, erotische Abenteuer auch zu Papier zu bringen. Also da gibt es die berühmten Bäsle-Briefe, die strotzen vor sexuellen Konnotationen an seine Cousine.
Moment, hat er auch mit seiner Cousine ein sexuelles Verhältnis?
Also das wissen wir nicht genau, das kann schon sein. Also es gibt jedenfalls aus einer Phase, vor seiner Hochzeit gibt es da diese berühmten Bäsle-Briefe und das ist also absolut, sagen wir so, nicht jugendfrei, aber wie weit das in der Realität dann auch wirklich umgesetzt worden ist, das können wir natürlich nicht sagen, das wissen wir nicht. Was wir wissen, er hat eine wirkliche Verehrung für die Schwester, die ältere Schwester der Konstanze Weber gehabt, die Aloysia, das war seine große Liebe. Mit der wollte er, als ihm der Papa geschickt hat nach Paris, um dort eine Stelle zu finden, die hat er in Mannheim kennengelernt. Mannheim war ein großes musikalisches Zentrum und die hat dort gesungen mit 16, war, also hat ihn wahnsinnig gereizt als Frau, aber auch als Künstlerin, muss eine tolle Sängerin gewesen sein. Und er hat eigentlich, hat er spekuliert, wir werden heiraten und werden miteinander auf Tournee gehen und das wird alles ganz toll. Und da hat ihm der Papa den berühmten Brief geschrieben. Fahrt mit dir nach Paris, du musst dich nicht mit diesem Wandergesindel da umgeben, sondern mit den höchsten Leuten, aut Caesar, aut Nihil, also entweder Kaiser oder nix. Nicht? Okay. Und dadurch war das vorbei. Und wie er dann zurückkam, hat ihm die Aloysia einen Korb gegeben und hat einen anderen geheiratet und er hat sich dann mit der Schwester begnügt. Nicht das erste Mal in der Musikgeschichte. Bei Haydn war es übrigens ähnlich, ist aber sehr schlecht ausgegangen. Bei Mozart war es so, er hat die Konstanze geliebt, ganz offensichtlich. Und auch das war ein sehr lebhaftes, erotisches Verhältnis. In dem Fall wissen wir natürlich, dass es ausgelebt worden ist. Aber in den letzten Monaten offensichtlich hat sich da ein Techtelmechtel zwischen seinem Schüler Franz Xaver Süssmayr, der dann das Requiem vollendet hat, das Unvollendete, und seiner Frau angebahnt, wie die auf Kur in Baden war. Können wir auch nur vermuten, aber er schreibt mit NN, mache was du willst. Also wir können da annehmen, dass bei ihm möglicherweise gerade das Verhältnis zu der Frau des anderen Logenbruders gelaufen ist. Genaues können wir nicht sagen. Aber dass er so ein wie ein bekannter Weiberheld gewesen wäre, das war eher nicht der Fall.
Das ist eher eine falkosche Übertreibung. Und wie verhält sich da mit den anderen Zuschreibungen? Superstar, populär, virtuose, Rockidol. Trifft irgendwas davon auf Wolfgang Amadeus zu?
Naja, das Rockidol haben wir schon geklärt, bis zu einem gewissen Grad. Also ja, er war ein Idol, ein musikalisches Idol seiner Zeit. Er war ein Virtuose, das hundertprozentig.
Ja. Das Virtuose, das beschreibt ja dann seine pianistischen Fähigkeiten, genau, und nicht seine kompositorischen, oder?
Die aber Hand in Hand gegangen sind. Mhm. Es war damals natürlich üblich, dass jemand, der wirklich brillant Klavier gespielt hat, sich seine eigene Musik geschrieben hat und mit der eben Konzerte veranstaltet hat. Da wurde ein Orchester angemietet und dann wurde in Veranstaltungsorten, Konzertsäle hat es ja noch nicht gegeben in unserem Sinn, wurden dann die neuesten Klavierkonzerte zu Gehör gebracht. Das war noch bei Chopin so, das war noch bei Liszt so und das war bei Beethoven natürlich so und bei Mozart auch. Also Mozart hat das für Wien eigentlich so richtig erfunden und da war er sicher der berühmteste und jedenfalls für uns Nachgeborene, also auf jeden Fall der das Konzertleben in Wien so richtig einmal mit einer Adrenalinspritze versehen hat. Insofern ein Rockstar.
Ich finde es irgendwie lustig, dass man, um Mozart auf diese Stufe zu heben sprachlich, fast die Pop-Wörter bemühen muss. Also er ist ein Superstar, ein Rockidol, weil das Wort Klassikstar ist vergleichsweise schwach, oder?
Das ist vergleichsweise schwach und ich meine, wir können uns vorstellen, ich meine, das würde jetzt zu weit führen und es wäre auch wirklich langweilig, wenn wir jetzt Musik einspielten, die von den Zeitgenossen halt so gemacht worden ist, wenn es um Klavierkonzerte gegangen ist. Aber ich glaube schon, dass man sich bis heute vorstellen kann, dass es die Leute von den Sitzen gehoben hat, wenn Mozart mit dem Finale seines D-Moll-Klavierkonzerts begonnen hat.
Das spielt jetzt natürlich nicht Mozart selber, das heißt, wir hören die Virtuosität anderer Musiker, ja, aber es sagt wohl was aus über, es ist schon ein gewisser musikalischer Stolz, würde ich sagen, in dieser Komposition drinnen, oder?
Zweifellos, ja. Nein, er wusste, was er konnte und er wusste, dass er viel besser war als alles, was ihn umgeben hat, was leider gestimmt hat, mit Ausnahme natürlich von Josef Haydn. Also das war ihm schon klar, dass er da auf Augenhöhe verkehrt, die haben ja miteinander musiziert, muss man sich auch vorstellen, aber
das heißt, eine Rockstar-Attitüde haftete ihm an?
Ja, ganz sicher.
Hat er Hotelzimmer zertrümmert? Ist da was überliefert?
Das sicher nicht, vor allem weil er ja kaum im Hotel gewohnt hat. Er hat auch keine Klaviere zertrümmert, wie später Franz Liszt, wo die Frauen in Ohnmacht gefallen sind, weil er hat den Konzertflügel besiegt.
Aber Exzess als Lifestyle-Symbol, gab es das?
Nicht wirklich. Also ich glaube, das nicht wirklich. Das war alles schon, also sein ganzes Leben und sein Künstlertum und sein Gehabe, auch den Potentaten gegenüber, war frech genug, glaube ich. Ich meine, er hatte das enorme Glück, das muss man auch sagen. Anders als Beethoven, er hatte einen Kaiser, der unglaublich musikalisch war, das war Josef II., und der ihn enorm gefördert hat.
So viel zum Punker, lässt sich vom Kaiser fördern.
Lässt sich vom Kaiser fördern, absolut. Nein, und der Josef II. War ja ungemein kultiviert und hat viel von Musik und von Dichtung verstanden und hat ihn auch immer wieder animiert und hat Mozart jedenfalls sehr gefördert. Das war natürlich für ihn ein enormes Glück. Aber wenn der Kaiser dann bei der Entführung aus dem Serail gesagt hat, ein wenig viele Noten, mein lieber Mozart, hat Mozart frech drauf gesagt, graut so viel als nötig sind, Majestät. Also er hat sich schon was getraut und er wusste, dass er recht hat.
Es war 1780 und es war irgendwie No Plastic Money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch heute Captain Rock, mir Amadeus.
In der zweiten Strophe haben wir jetzt mal eine zeitliche Verortung. 1780, es war in Wien, also es war 1780 und es war in Wien, da war Mozart 24 Jahre alt. Ja. Was passierte da so in seinem Leben?
Er ist wirklich nach Wien übersiedelt. Er hat, und ich meine, jetzt sind wir wieder beim aufmüpfigen Rockidol, er hat gewusst, was er konnte und er hat gesagt, in diesem stinkigen Provinznest namens Salzburg bleibe ich nicht.
So keine Sekunde länger.
Thomas Bernhard dann später über Salzburg geschimpft hat, hat er auch.
War das wörtlich gerade?
Nein, okay. Aber er hat sehr, sehr drastisch gesagt und der Papa wollte immer, dass er halt da bleibt und wie er aus Paris zurückgekommen ist und der Erzbischof, Fürsterzbischof war ja der eigentliche Herrscher von Salzburg, gehörte ja nicht zu Österreich, sondern ein Erzbistum. Und also war der unumschränkte Herrscher, war der Erzbischof, der Salzburger Erzbischof.
Also Mozart musste nach Wien gehen, um ein Österreicher zu sein.
Genau. Der war sowieso über die Insubordination dieses jungen Mannes sehr, sehr unzufrieden, hat ihn immer wieder maßregeln lassen durch seine Haushofmeister und die Beamtenschaft und das hat ihm gar nicht gepasst und er wollte Opern schreiben und das war an einem fürsterzbischöflichen Hof natürlich nicht möglich, weil da gab es keine Opern, ja, da gab es nur maximal geistliche Dramen, ja. Er wollte ganz unbedingt nach Wien Und das hat er dann früher oder später auch geschafft. Und da war so eine Wien-Reise, wo der Erzbischof an den kaiserlichen Hof gereist ist und natürlich seine Kapelle mitgebracht hat. Und da war Mozart als Mitglied der fürsterzbischöflichen Kapelle, also des Orchesters, war er da und da wollte er eigentlich abspringen, ja, und hat sich also so unbotmäßig aufgeführt, dass der Haushofmeister, der Graf Arco, ihm dann, wie Mozart selbst schreibt, mit einem Tritt im Arsch verabschiedet hat. Ja.
Quasi auf Wien-Woche die Klasse verlassen.
Genau so, ja, genau so war es. Und der Vater Leopold, der sich ja rührend gekümmert hat und auch für die Erziehung seines Sohnes gesorgt hatte und dem er eigentlich alles zu verdanken hatte, der ein unglaublich gebildeter Mann war, für die damalige Zeit also eine tolle Figur, der hat das natürlich entsetzlich gefunden, aber Mozart hat ihm versichert, Wien ist für mein Metier der beste Ort von der Welt. Und tatsächlich, und da hat Falco ja recht, um 1780 ist dieser Absprung passiert. Und in den ersten Jahren war Mozart ein Idol der Stadt und hat Konzerte gegeben, hat Klavierkonzerte aufgeführt, komponiert und aufgeführt. Und man ist ihm zu Füßen gelegen und man hat gesagt, der bringt da jetzt wirklich einen neuen Schwung in die Musik. Und das war ja auch so. Nur wie die Wiener nun mal sind, nach einigen Jahren war diese Euphorie verraucht und dann hat man andere Moden gekannt. Und da ist es dann ein bisschen bergab gegangen, aber nicht wirklich. Und wir wissen ja aus dem letzten Lebensjahr, 1791 dann, also knapp 10 Jahre später, war mit der Zauberflöte ein Punkt erreicht, den er dann nicht überschreiten konnte, weil er gestorben ist zur Unzeit. Aber er hat erlebt, dass diese Zauberflöte, über die wir ja in einem anderen Podcast schon sehr viel gesagt haben, gesagt, man erlebt, dass diese Oper mehr und mehr steigt, sozusagen. Und tatsächlich, Schikaneder, der erste Papageno und Textdichter der Zauberflöte, konnte sich vom Erfolg der Zauberflöte 10 Jahre später das Theater an der Wien bauen. Und da war Mozart eben nicht mehr beteiligt, sonst wäre er an dem Erfolg beteiligt gewesen. Also es war ein ständiges Auf und Ab, aber es stimmt, um 1780, 81, 82 war Mozart in Wien ein Superstar.
Bei Falco wird jetzt nochmal seine Schuldensituation betont. No plastic money anymore, die Banken gegen ihn, das, wie wir eben schon besprochen haben, stimmt nicht. Er hatte keine Bankschulden, sondern Spielschulden direkt bei seinen Spielpartnern.
Ja.
Und auch, dass die Schulden von der Liebe der Frauen zu seinem Punk kamen, ist eher unwahrscheinlich.
Ja.
Jetzt gibt es in beiden Strophen dieses Liedes das schöne Wort exaltiert, das so perfekt zu Falco passt. Mhm. Und das ich zugegebenerweise wahrscheinlich so wie sehr viele andere Leute dank dieses Liedes überhaupt kennen, das Wort exaltiert. überspannt, übersteigert, ja, heißt es ja. Und bei Falco passt das perfekt, weil die Art, wie er sich geriert, wie er singt, das hat so eine Überspannung. Passt das auch zu Mozart? Trifft das auf Mozart zu? War Mozart exaltiert?
Ja, Mozart war bis zu einem gewissen Grad sicher exaltiert. Es ist ja, Miloš Forman hat diesen fantastischen Amadeus-Film.
Der auch eine Inspiration für dieses Lied gewesen sein dürfte.
Ja, sicher. Und der trifft den Nerv schon. Ich meine, da wird natürlich ein bisschen karikierend überzeichnet. Aber er hat sich dieses Kindhafte, auch weil ihm alles so leicht gefallen ist und dieses ständig Kichernde und sich über alles lustig machen, das hat er schon gehabt, offenkundig. Auch, wie gesagt, es ist ihm alles sehr, sehr leicht gefallen. Und er konnte jemanden wie den Antonio Salieri,
hochstilisierten Konkurrenten.
Er hat ihn vergiftet aus Eifersucht und so weiter, was natürlich auch vollkommener Humbug ist, aber der war der wohlbestallte Hofkapellmeister, auch von Josef II. Sehr bewundert. Also der war die Nummer 1 sozusagen in der Nomenklatura. Aber es war schon so, dass auch der Salieri genau gewusst hat, der Mozart, wenn der eine neue Oper herausbringt, das ist sparkling. Und er war bestenfalls ja ein grüner Wendliner, nicht?
Okay. Was passiert in diesem Lied eigentlich? Weil Mozart war und ist ein Säulenheiliger der bürgerlichen Hochkultur. Was meinst du, wie würdest du das analysieren? Wird Mozart in diesem Rock Me Amadeus-Lied demontiert? Wird er noch höher gehoben auf ein Podest? Wird ihm die Heiligkeit abgesprochen, wenn er auf so menschliche Dinge wie Schulden und Trinken zurückgeworfen wird?
Glaube ich eigentlich nicht. Nein, habe ich auch nie so empfunden. Ja? Ich habe das nie als in den Schmutz ziehen empfunden, sondern einfach
als... Aber als Vermenschlichung?
Ja, ja, wobei das ist ja in Ordnung. Ja, ja. Ja. Und das war ja auch wie die Zeitgenossen, und das kommt in Formans Film eben so schön heraus. Ja, der Salieri war auch irgendwie so ein bisschen angewidert davon, dass diese menschlich ja nicht so wahnsinnig sympathische Kröte da so zugeschüttet war. Mit Genie, aber er hat auch erkannt, dass er ein Genie war. Und wenn man ihn jetzt nur auf das Genie reduziert, dann ist das für die Nachwelt schon ganz gut, weil er hat nochmal Figaros Hochzeit und Don Giovanni komponiert. Und
also er ist ein Musikgenie, aber man kann auch die lockere Lebensweise auch mal zeigen.
Ja, kann man zeigen. Und ich meine, das funktioniert natürlich umso besser, als sozusagen die Größe kann der Falco dem Amadeus ja nicht absprechen, weil an dem Amadeus, an diesem unglaublichen Ruhm des Amadeus hat er sich ja hinaufgehandelt. Und es ist nicht von ungefähr, dass er mit diesem Lied die amerikanischen Hitparaden stürmen konnte. Denn wenn man irgendwas von Österreich kennt, dann ist es Mozart. Mhm. Und natürlich auch Falco. Aber das hat schon auch mit Mozart noch was zu tun.
Ja. Wenn du zurückdenkst an die Erscheinungszeit 1985, du warst da schon Klassikkritiker, schon eine Weile. Und wir haben Miloš Formans Film Amadeus erwähnt, der ist ein Jahr davor erschienen. Es gab damals auch, wie ich gelesen habe, eine Welle von neuen Mozart-Biografien. Unter anderem war Ende der 70er Jahre eine neue Biografie am Markt vom Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer.
Ja, ganz wichtig.
Das war offenbar dann ein internationaler Bestseller, der auch wiederum den Film und darüber dann wiederum das Lied inspiriert hat. War das eine Art Mozart-Renaissance oder war das eine Ära, in der Mozart ein neues Bild bekommen hat, vielleicht auch popkulturell gedeutet wurde?
Ja, sicher. Also popkulturell auf jeden Fall durch Falco, und Hildesheimer führt ihn auf einer literarischen Ebene auch ein bisschen zurück aufs menschlich allzu menschliche. Und das ist schon ganz gut, weil weder Falco noch Hildesheimer nehmen dem Mozart, oder sagen wir, nehmen der Musik von Mozart die Größe. Aber sie thematisieren, was am Menschlichem dahinter steckt. Also Hildesheimers Buch, bei allem, was da vielleicht problematisch ist und vielleicht auch nicht stimmt, aber im Grunde ist es, wir können das als ein Dreieck nehmen, nehmen wir Falco, Hildesheimer und Formans Amadeus-Film. Ja, das könnte natürlich jemand, dem das also eine heilige Figur ist, der fühlt sich auf den Schlips getreten. Nur, das ist ja nicht wahr.
Es zeigt, wie heilig die Figur ist, oder?
So
also
ist
wenn
es,
ich jetzt ein Buch schreiben würde, so ist Wilhelm Sienkiewicz wirklich, und das sind die, das Menschlichste, die menschlichen Seiten des Wilhelm Sienkiewicz. Es gäbe keinen größeren Beweis für deine offenbar Übermenschlichkeit
ja,
als,
gut,
als
eben,
so etwas,
deswegen
oder?
Deswegen wird dieses Buch auch nie geschrieben. Nein, aber es ist natürlich so, ja. Also ich kann einer riesigen Statue natürlich ans Bein pinkeln. Das ändert an der Größe der Statue nichts. Wenn ich auf tatsächliche Fakten und auf mögliche Fakten in einem Künstlerleben hinweise, dann ändert das nichts am künstlerischen Output dieser Persönlichkeit. Und ich meine, wir haben das auch in unserem Podcast über Richard Wagner rauf und runter besprochen eigentlich. Eine unerträgliche Figur. Aber er hat Tristan und Isolde komponiert. Und bei Mozart können wir auch sagen, der war wahrscheinlich wirklich, also vielleicht auch nicht einmal sympathisch.
Vielleicht auch ein bisschen eine Witzfigur.
Vielleicht war er eine Witzfigur. Ja. Ja, möglicherweise, was da manchmal insinuiert wird, kann sein, als Mensch. Aber in der Sekunde, wo die Ouvertüre zu Don Giovanni beginnt, hört sich der Spaß auf.
Was Falco ja auch genial macht, ist, er macht sich gewissermaßen zu Mozart. Er macht es sich mit diesem Lied gewissermaßen zu Mozart. Im Musikvideo gibt es also zwei Welten, die da kollidieren. Zuerst ist er im Smoking, in so einer Rokoko-Welt, alles in den prunkvollen historischen Roben. Und er lässt sich bejubeln und verteilt Noten an alle umstehenden Leute. Und dann ist er in einem Mozart-Kostüm mit einer bunten Perücke, wo dann sozusagen dieses Punk-Element auf den Mozart losgelassen wird. Und eine Motorrad-Crew, also so typische Rocker, tragen ihn auf den Schultern. Und dann irgendwann kollidieren diese Welten und vermischen sich und alle tanzen. Also er bringt ja natürlich seine eigene musikalische Welt mit Mozarts Welt auf eine Ebene. Und das, dadurch, dass er damit einen internationalen Erfolg lanciert, hat er sich gewissermaßen auch positioniert als, ich bin das, was aus dem Mozartland halt heute kommt.
Ja, ja.
Und der Nächste.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Er hat die Hitparaden gestürmt, wie Mozart die Hitparaden gestürmt hat seiner Zeit. Und eines muss man sagen, dass jetzt, während du das gesagt hast, ist mir eins aufgegangen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Mozart in die Operngeschichte genau dieses menschlich allzu menschliche Jahr hereingebracht hat. Es wird plötzlich nicht mehr gesungen von Göttern und Heroen, die da herumstolzieren. Oder in der Komödie halt, gibt es schon sozusagen auch oben und unten und der Graf und die Zofe und so weiter. Bei Mozart wird das wirklich existenziell. Wir hören den singenden Menschen, der uns von unseren Emotionen etwas erzählt. Und das ist nicht irgendeine Schablone wie Pantalon und Colombine aus der italienischen Stegreifkomödie, sondern plötzlich stehen da Menschen auf der Bühne und in einem Stück, was hat er sich ausgesucht, Der tolle Tag von Beaumarchais, Figaros Hochzeit, plötzlich gibt es eine Konfrontation zwischen dem allmächtigen Grafen und seinem Figaro, dem Friseur sozusagen. Also oben und unten, und plötzlich stehen sich die Auge in Auge gegenüber und sind plötzlich für alle spürbar in eine enorme Spannung. Sie bullen
sind um sie ein bisschen exaltiert.
Ein bisschen exaltiert manchmal, ja, absolut. Und der Graf wird wirklich nervös, weil er merkt, die zwei Bürgerlichen da, diese zwei Bauernskinder, die tricksen ihn jetzt aus. Und das ist ein enormer Moment, dass so etwas auf der Bühne gezeigt worden ist damals. Und ich meine, Josef II., das Stück von Beaumarchais war eigentlich verboten. Aber er hat dem genialen Textdichter Lorenzo da Ponte damals erlaubt, für Mozart ein Libretto aus diesem Stück zu machen und das im Burgtheater auf die Bühne zu bringen, dem damaligen Burgtheater. Stammt vis-à-vis von der Michaelerkirche, wo halt der große Durchgang ist. Und es durfte gespielt werden. Es musste nur das revolutionäre Element aus dem Text getilgt werden. Und Mozart und da Ponte haben sich getraut, da anstelle des damals von jedem gekannten, obwohl das Buch verboten war, Monologs des Figaro, wo er sagt, wir werden es euch schon zeigen, wo er den Adeligen sagt, also das wird nicht lang gehen. Vorrevolutionär, wir halten im Jahr 1786 ist die Oper von Mozart und 3 Jahre später ist Revolution in Frankreich, nicht? Und Beaumarchais wurde in Frankreich auch von den Adeligen gelesen, obwohl es verboten war, nicht? Also das ist eine unglaublich gefährliche Zeit. Und das Einzige, was da Ponte verändert hat, war, dass er in diesem Monolog des Figaro, wo er aufbegehrt gegen die Adeligen, streicht und stattdessen etwas über die Untreue der Frauen sagt und sagt, ja, ihr Männer, ihr wisst schon, so tun sie es, so machen sie es, und das wissen wir alle, das Weitere verschweige ich. Und jeder im Saal, jeder im Burgtheater hat gewusst, das Weitere verschweige ich, das, was er verschweigt, ist das, was im Theaterstück von Beaumarchais an dieser Stelle steht. Und das war der Aufruhr, der offene Aufruhr. Und das muss man sich alles einmal trauen und das muss man wissen und das schwang mit beim adeligen, zum Teil aber schon bürgerlichen Publikum, das damals das Burgtheater bevölkern durfte. unter dem freizügigen Kaiser Josef. Und die dieses Stück gesehen haben und die auch diese Zwischentöne kannten. Also weil du gefragt hast, hat er aufbegehrt? Na, sehr wohl hat er aufbegehrt, soweit er konnte, subtil, unter den Augen eines großen Kaisers.
Ja. Rock Me Amadeus heißt die ganze Zeit, vielleicht wäre es Zeit für einen kurzen Exkurs. Was heißt das eigentlich?
Das ist eine gute Frage, ja.
Ja, ich habe mich da ein bisschen etymologisch damit befasst. To rock heißt wiegen, so wie man ein Baby wiegt, aber auch schaukeln oder, und da kommen wir jetzt eher in diese Bedeutungsebene, die wir da brauchen, erschüttern, mitreißen. Wobei, das ist so eine Sache mit diesem Rock, weil Rock and Roll, dieses Begriffspaar, das kommt tatsächlich aus der Schifffahrt. Also Rocking und Rolling beschrieb schon im 17. Jahrhundert die Bewegungen eines Schiffes im Meer. Und dieses Begriffspaar ist dann musikalisch auch bald verwendet worden, nämlich schon im 19. Jahrhundert, also lang bevor es so etwas wie Rock'n'Roll offiziell gab. Man hat damit Tanzbewegungen beschrieben, eben dieses Rock'n'Roll, also dieses Wiegen und Rollen. Allerdings hat das sehr bald auch schon eine sexuelle Bedeutung bekommen. Und diese Mehrdeutigkeit war oft durchaus gewollt, als dann in den 1940er Jahren immer mehr Songs diesen Spruch Rock'n'Roll aufgegriffen haben und der Rock'n'Roll als Musikrichtung dann aufgekommen ist. Also wenn man sagt Rock Me, das hat immer eine gewisse Doppeldeutigkeit in sich. Gibt es in der Klassik etwas, was dir dazu einfällt?
Naja, waren wir schon bei der Doppeldeutigkeit des Revolutionären im Figaro und wenn wir zwei Opern weitergehen, 4 Jahre später, Così fan tutte, eine Geschichte über Treue und Untreue, wo wirklich einer dem Freund seine Freundin ausspannt und umgekehrt. Und das ist etwas, was es in der Literatur natürlich des Öfteren gibt, denken wir an die Wahlverwandtschaften von Goethe. Aber das ist von Mozart auch in einer expliziten Art komponiert worden, dass wir, glaube ich, in dem Moment, wo aus den unglaublichsten psychologischen Verstrickungen, die sich in diesem unglaublichen Stück ergeben, dann am Schluss die, die eigentlich treu bleiben wollten, am intensivsten umfallen. Das äußert sich in einem Liebesduett, wo man wirklich merkt, die Koloraturen, die da gesungen werden, das ist so erotisch aufgeladen, dass niemand im Saal daran zweifeln konnte, dass die beiden jetzt rettungslos ineinander verliebt sind, obwohl sie beide das Gefühl hatten, sie werden immer treu bleiben. Also das Gegenteil ist wahr, es verkehrt sich absolut ins Gegenteil und zwar notwendigerweise. Das ist so komponiert. Ich glaube, wenn man das hört, weiß man, was gemeint ist.
Jetzt habe ich schon darauf gewartet, dass vielleicht Doppeldeutigkeiten im Text vorkommen, dass das Tanzen nicht nur Tanzen heißt.
Die gibt's auch, die gibt's auch, aber es geht im Wesentlichen nur um die Musik. Auch wenn man den Text nicht versteht, versteht man, was hier gemeint ist.
Mhm. Apropos Musik, hat Falco denn sich irgendwas von Mozart noch ausgeborgt? Hast du gar nichts erkannt in diesem Lied, das irgendwie melodisch auf Mozart schließen ließe?
Eigentlich nicht.
Okay.
Also es ist jedenfalls kein Zitat, wo man sagt, ah, das ist jetzt das oder das.
Okay, aber dann vielleicht über einen Umweg, weil wenn man es sich genau anhört, es ist in diesem Lied kaum ein Takt wie der andere. Mhm. Und Es ist ja eigentlich ein total repetitiv gestaltetes Lied. Der Refrain besteht praktisch aus nur einem Wort.
Amadeus.
Die Strophen doppeln sich zum Teil auch textlich. Mhm. Aber es sind in diesem ganzen repetitiven Gefüge die rhythmischen Einsprengseln in ganz unregelmäßigen Abständen eingewebt. Und auch der Falco springt mit seiner Offbeat-Phrasierung an immer anderen Stellen hinein. Und also er ruft oder krächzt dann irgendwas rein. Hören wir uns mal an, wie das Outro des Liedes das klingt. Ist es nicht auch ein bisschen Mozart, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt und sich nichts wiederholt und diese ständigen Neueinfälle, auch natürlich auf einer anderen Ebene, aber...
Ja, nein, also das, da hast du vollkommen recht. Das ist eine der großen Stärken von Mozart, ist, dass er auch, also wenn er was wiederholt, dann wiederholt das, weil es halt so sein muss, um die Balance zu haben in der Form. Aber in der Regel ist er einer, der dort, wo ein durchschnittlicher Komponist ein Thema präsentiert und das schön ausarbeitet, präsentiert er 4, 5, 6 verschiedene Themen und hat einen Reichtum, an dem man sich hier offensichtlich orientiert. Alles, auch wenn es wiederkommt, ist ein bisschen anders. Und das ist der Mozartsche Geist. Insofern hast du vollkommen recht, man hat sich da inspiriert. Das ist nicht immer eins wie das andere, was ja im Pop- und Rockbereich auch oft so ist. Nicht? Also das kragt aus... Das ist immer ein bisschen überraschend und das, wenn man so will, ist der Geist Mozarts.
Und das, dieses Krächzen, das man dann hört, so zwischen den Amadeus-Chören und dem falkuschen Gesang, der ja vielleicht so opernhaft wird, wie Falco eben konnte, dieses Krächzen könnte man mit ein bisschen Fantasie auch als eine Erinnerung an Papagenos Vogelgezwitscher deuten.
Wenn man so will, eine der erfolgreichsten Figuren aus seinem Panoptikum. Ja, das stimmt. Ja. In diesem Sinn verabschieden wir uns mit Papagenos Pfeiferl.
Heißer, heißer Hopsasa. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch bitte 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns schreiben möchten, dann podcast@diepresse.com, so lautet die E-Mail-Adresse, unter der wir sehr gerne Post entgegennehmen.
Auf Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Trin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.